Kinder oder keine? Kinder oder keine? Kinder oder keine? Kinder oder keine? Herzlich willkommen zu Kinder oder keine, ein Podcast über Gedanken, Erfahrungen, Einstellungen und Entscheidungen zum Thema Kinder kriegen, kinderfrei bleiben und Kinder begleiten. Ich bin Alissa und das Thema Kinder bekommen oder nicht, das beschäftigt mich heftig. Wenn ihr mehr zu mir und der Idee des Podcasts wissen wollt, könnt ihr euch die Minifolge zu sowas wie eine Einleitung anhören. Kinder oder keine?
Hallo!
Kinder oder keine? Kinder oder keine? Kinder oder keine? Kinder oder keine?
Hallo? Hallo, hallo, hallo!
In der heutigen Folge spreche ich mit Katrin. Katrin und ich kennen uns aus der gemeinsamen Zeit in der Gemüsegärtnerei, in der wir beide gearbeitet haben. Und dort haben wir uns kennen und mögen gelernt und eben auch über alles Mögliche beim Beikrautjäten und überhaupt gesprochen. Und ich schätze, dass Katrins Erzählungen zu ihren Erlebnissen zu dem Thema auch sehr interessant sind, nicht nur für mich. Es wird in dem Podcast zum Beispiel um das Thema Schwangerschaftsabbruch gehen und Sterilisation. Und Katrin hat auf jeden Fall schon eine sehr klare Entscheidung getroffen, ob sie Kinder haben möchte oder nicht. Aber jetzt will ich auch nicht weiter spoilern. Ich wünsche euch gute Momente beim Zuhören.
Hallo, ich bin Katrin. Genau, ich sehe mich als sie. Ich bin dieses Jahr 30 Jahre alt geworden und ich mag Kinder. Das hat mich auch dazu gebracht, dass ich mal Erziehungswissenschaft studiert habe und ja auch einen Bachelor habe und länger in der Pädagogik tätig war. Genau, mag da vor allem schwierige Kinder und Jugendliche, aber ganz grundsätzlich gibt es da einen Bezug. Allerdings halt auch mit irgendwann mal dem Wunsch nach Abgrenzung und was anderes machen und dann bin ich Gemüsegärtnerin geworden. Und jetzt acker ich hauptsächlich. Sonst bin ich ja immer, das weißt du ja glaube ich schon, aber ich bin ja relativ klar in meinem nicht vorhandenen Kinderwunsch. Und sonst ist das in meinem Leben gerade auch keine große Rolle, weil ich wohne in einer Vierer-WG mit Leuten, die halt alle viel zu tun haben, aber alle keine Kinder. Und auch so die ersten Leute im Freundeskreis haben Kinder bekommen, aber auch eher so aus ein bisschen weiter weg. Und also nicht so, dass das jetzt direkt Einfluss auf mich nehmen würde. Also ich bin jetzt nicht regelmäßig von Kindern umgeben.
Und findest du es schade?
Manchmal ja. Also gerade wenn es irgendwie so Freundinnen oder Freunde sind, wo ich denke, ach, das wäre schon cool, dieses Kind auch aufwachsen zu sehen. Und nicht immer nur so die verschrobene Tante zu sein, die man einmal im Jahr trifft. Manchmal hätte ich schon gerne Kontakt. Also es macht ja auch Spaß, ne? Und dann mal sich ein Kind ausleihen und einen Tag einfach so rumblödeln und da irgendwie albern sein und so. Das macht ja alles Spaß. Man darf ja dann als Leihoma oder Tante, ja darf man ja auch alles machen. Und man trägt ja keine Verantwortung und muss nie böse sein, sondern geht hier noch ein Eis essen und man kriegt da noch ein paar Süßigkeiten.
Ja, ich habe das in meinem Wohnprojekt auch immer gesagt, so, kann ich mir mal ein Kind ausleihen? Ja. Also, so Spaß haben. Und das war halt so cool, wenn ich dann nach zwei Stunden keinen Bock mehr hatte, gebe ich es halt zurück. Oder wenn es anfängt zu schreien oder
ja, genau.
Die Windeln voll das
auch,
hat.
Genau, und manchmal macht es auch richtig Spaß, irgendwelche Kinderfilme zu gucken oder einfach auf dem Spielplatz rumzueiern. Oder
ja, Kinderbücher zu lesen, genau. Eine Rechtfertigung dafür zu haben.
Ja, und das habe ich halt schon ganz lange jetzt nicht mehr.
Also hast du ja schon gesagt, du bist voll klar darin, dass du keine Kinder haben willst. Seit wann? Also war das schon immer so oder kam das irgendwann?
Ich glaube, das hat ganz früh angefangen. Ich glaube, das ist schon immer so. Ich glaube, mit 3 macht man sich ja keine Gedanken, ob ich mal Mama werden möchte. Aber es gab, glaube ich, ich habe nie behauptet, irgendwann werde ich auch mal Mama und habe irgendwie das mein Puppenkind und so, vielleicht als Kind. Aber ich weiß auf jeden Fall, so mit 14, 15 habe ich es erstmal drüber nachgedacht und dachte schon, oh nee, das will ich nicht. Also eigentlich schon sehr lange ist es mir bewusst, dass ich das eigentlich nicht will. Ich habe halt immer gesagt, ich entscheide da ja auch nichts, ne? Also was soll ich mit 14 wissen, wo ich mit 30 bin? Aber es hat sich einfach bestätigt. Also sowohl für mich alleine als auch in Beziehungen war ja Kinderwunsch einfach für mich, gab es den nicht.
Und für die anderen Menschen, mit denen du in Beziehungen warst, war das manchmal Thema, dass die gesagt haben, ich wünsche mir das aber oder ich kann mir das voll gut vorstellen?
Thema war das auf jeden Fall, weil irgendwann muss man ja mal drüber reden, weil ich ja auch nicht mit irgendwelchen Wünschen konfrontiert werden möchte, die ich ja gar nicht erfüllen kann. Und deswegen ist das schon wichtig, darüber zu reden, das haben wir auch gemacht. Also in meiner Beziehung mit Christian zum Beispiel war es so, dass er sagt, er hat jetzt nicht per se einen Kinderwunsch gehabt, aber wenn halt alles passt, kann er sich das vorstellen. Da war ihm die Beziehung wichtiger als quasi die Zukunftsplanung und dementsprechend war das egal, dass ich keine Kinder haben wollte. Also ich bin mir nicht sicher, ob er nicht vielleicht irgendwann das dann auch bereut hätte oder so, aber abgesprochen war das auf jeden Fall und so kommuniziert, dass ich da auch nicht dachte, das wäre ein Problem. Und mit Eike, der hat auch keinen Kinderwunsch. Da war das dann auch, also irgendwie
praktisch.
Ja. Ja, ich kenne auch Geschichten von Leuten, wo da eben einer ein Kind möchte und der oder die andere nicht. Und das ist schwierig.
Und daran auseinandergehen. Wenn du jetzt neue Leute so datest oder auf die Weise kennenlernst, dass du denkst, oh, da könnte vielleicht eine Beziehung entstehen, klärst du das immer ziemlich schnell ab?
Ja, ist auch schon mal so ein Kennenlernen dran gescheitert vor einigen Jahren. Da haben wir uns sehr gut verstanden, das war irgendwie auch alles schön. Ich glaube, das habe gar nicht ich sofort angesprochen. Ich glaube, da hatte ich das noch gar nicht so auf dem Schirm. Da war ich Mitte 20 und das war irgendwie weiter weg. Ich glaube, jetzt würde ich es eher ansprechen, weil als das dann zum Thema wurde, hat er sich komplett distanziert und hat gesagt, er kriegt das nicht hin, weil der mag mich zwar, aber für ihn ist schon diese Familie mit Kind und so, ist schon so ein Lebensziel, das kann er nicht wegdenken. Mhm. Und dann ist ja schon gut, sowas frühzeitig zu klären.
Voll. Und gerade, also ich denke auch in unserem Alter jetzt sozusagen, ich bin ja 31, du 30, irgendwie ist es fair sozusagen, auch das zu sagen. Und gleichzeitig denke ich auch, ab wann bin ich verpflichtet, das zu sagen? Aber ich habe das Gefühl, es geht auch irgendwie schnell darum, dass man so ein bisschen abcheckt, wie ist die andere Person da drauf? Weil das halt sonst sich auch für jemanden anfühlen kann, wenn das Lebensziel ist, ich möchte eine Kleinfamilie haben oder ich möchte ein Kind bekommen, dann ist es halt scheiße, wenn man Zeit damit verschwendet, in diesem Alter eine andere Person kennenzulernen.
Ja, oder? Und ich glaube auch, es hilft halt auch darüber zu reden, um halt zu gucken, wie will ich denn überhaupt meine Beziehung aufbauen? Also bin ich jetzt wirklich eine Person, die möchte einen Partner oder eine Partnerin immer an meiner Seite haben, am besten in der gleichen Wohnung und man führt eine Zwei-Personen-Beziehung, die ausschließlich darauf fokussiert ist, dann ist schwierig, dass jemand anders seinen Wünschen nachkommt. Bin ich da aber ein bisschen offener in verschiedene Richtungen, dann kann man, glaube ich, darüber reden, dass eine sein oder ihren Kinderwunsch erfüllt und die andere Person einfach damit nichts zu tun hat und man dann halt einfach die Beziehung so öffnet, dass das woanders funktionieren kann.
Aber kennst du Leute, bei denen das so ist, dass eine Person in einer Beziehung sagt, ich mache das jetzt und die andere Person sagt, du, ich will damit nichts zu tun haben?
Ich kenne nur Leute, die darüber gesprochen haben. Aber meistens scheitert das dann an Realitäten, weil du musst ja dann zwei Leute finden, die miteinander Kinder haben wollen und aber noch eine dritte Person nebenher irgendwie als Beziehungspart mitnehmen. Und das ist ja je offener eine Beziehung wird, desto anstrengender wird es, glaube ich, auch.
Oder alleinerziehend und eine andere Person. Ja. Aber ich glaube, dann ist schon viel Zeit einfach auch auf dem Kind. Und es ist auch krass, wenn du eine Beziehung hast, die dann das nicht mit dir teilt. Und das ist aber gerade vor dein Lebensinhalt. Das stelle ich mir auch ganz schön herausfordernd vor.
Ja, und ich glaube, es ist einfach, also nur weil dann die Wünsche auseinandergehen, in der Findungsphase glaube ich nicht, dass das unbedingt ein Trennungsgrund sein muss oder dass man das nicht weiter versucht, aber man geht dann, glaube ich, mit anderen Zukunftsvorstellungen da rein und ich glaube, das ist einfach fair, wie du sagst, sowas abzustecken, weil gerade wenn man oder auch gerade als Frau, wo es ja biologisch aber nochmal ein bisschen kürzer gesetzt ist, die Zeitspanne und man sucht wirklich nach einem Kindsvater und dann ist man Mitte 30 und erfährt dann, wir sind seit 5 Jahren zusammen, ist mir gar nicht bewusst gewesen, dass du keine Kinder willst, das ist jetzt doof. Das ist halt einfach richtig scheiße.
Und was sind für dich so Hauptfaktoren? Also denkst du da mehr an dich und dass du einfach kinderfrei leben willst? Oder denkst du auch manchmal, oh, ein Kind ist voll die ökologische Katastrophe? Oder du willst in so eine Welt, in der so viel im Argen ist, kein Kind setzen? Oder wie ist das?
Ich würde sagen, zu 99,9% purer Egoismus. Das hat nur mit mir zu tun. Also die ganzen anderen Argumente kenne ich auch. Habe ich auch mal nachgefühlt, ob das vielleicht so ein Grund ist, weil das hört sich noch aus natürlich ein bisschen besser an, wenn ich so ein hehres Menschheitsziel habe. Letztlich ist es Egoismus. Ich habe keinen Bock auf die Verantwortung. Vielleicht bin ich zu faul dazu oder so. Irgendwie, ich sehe mich nicht in einer Mutterrolle. Ich sehe mich nicht als Hauptbezugsperson für ein lebendes Wesen. Also ich will ja nicht mal eine Katze.
So viel Verantwortung.
Ja, beziehungsweise ist es so, man kann da so viel falsch machen und man ist da halt einfach 24/7 drin. Und ich arbeite halt gerne mit Kindern, das habe ich auch eine Zeit lang schon gemacht, also auch im Kinderheim und so, weil ich ja quasi auch Mama-Ersatz war. Also das war so Wohngruppen mit wirklich Anschluss, wo ich dann auch teilweise 3-4 Tage am Stück da war und Mutti gespielt habe. Ich lehne das gar nicht per se ab, aber nicht für meine eigenen Kinder. Ich möchte diese Freiheit sagen zu können, ich habe euch alle lieb, aber ich möchte jetzt mal weggehen. Die hast du halt bei deinen eigenen Kindern erstmal, die musst du dir erstmal erarbeiten. So. Und ich glaube, es gibt viele Leute, die sagen, wenn ich kein Kind bekommen hätte, würde ich mich später fragen, ob ich es bereue. Und ich glaube, bei mir wäre es andersrum. Wenn ich ein Kind kriegen würde, würde ich immer denken, was wäre, wenn ich keins gekriegt hätte.
Und das gibt es ja auch richtig viel. Da gibt es ja jetzt auch so neue Forschung zu Regretting Motherhood, wo irgendwie auch Mütter das sagen, so, ich liebe mein Kind, aber ich hätte es eigentlich lieber mein Leben kinderfrei gelebt.
Ja, ich glaube ja, dass meine Mama da auch ähnlich ist. Ich glaube, daher kommt das bei mir auch, also meine Mama hat das alles gut gemacht und die freut sich auch, dass wir drei da sind, wir sind da zu dritt. Aber ich habe da schon das Gefühl, dass da eine sehr intelligente Frau in Familienstrukturen gezwungen wurde durch Geburten, die total ausgebremst hat. Dann ist sie zwar glücklich, dass sie Kinder hat, aber ich glaube, dass die sich schon sehr regelmäßig gefragt hat, was wäre, wenn... Und ich dann lieber irgendwann mal bereue, weil ich nicht davon ausgehe, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass ich halt keine Kinder gekriegt habe.
Man kann sie sich halt anders mit Kindern umgeben, halt relativ leicht, ne? Obwohl es kommt auch darauf an, wie man halt lebt und wie weit weg man. Aber ich glaube, wenn man jetzt Lust hat, mit Kindern zusammen zu wohnen zum Beispiel, ist es nicht so ein großer Aufwand, als ein Kind halt selber zu bekommen.
Ja, das glaube ich auch. Und letztlich, glaube ich, bin ich da immer so ein bisschen egoistisch, weil ich meinen Lebensstil so mag.
Aber denkst du nicht auch, also mit dem egoistisch, ist es nicht auch total egoistisch zu sagen, ich will ein Kind bekommen? Also so, ich meine, das ist jetzt schon so aus hehren Gründen, so mit der Ökologie und dem, dass es eigentlich echt genügend Menschen gibt und auch noch in unserer westlichen Gesellschaft einfach ein Fußabdruck von so einem Kind so hoch ist. Und dann weiß ich halt nicht, ob es nicht eigentlich egoistischer ist zu sagen, und ich will trotzdem ein Kind haben, weil ich...
Ja, wahrscheinlich hast du alleine dieses, ich will ein Kind haben, ja, heißt ja, ich will einen Menschen besitzen, der mich glücklicher macht, als ich es jetzt bin.
Ja, und der irgendwie aus mir raus entsteht.
Ja, 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 schon, der dann irgendwie aber auch mir gehört und für mein Glück verantwortlich. Ja, ja, schwierig. Ich finde halt Kinderwunsch auch, also so richtig Kinderwunsch von Einzelpersonen habe ich noch nie wirklich verstanden. Ich kann das halt nicht nachfühlen. Also ich weiß, dass manche das, glaube ich, einfach auch haben und will das auch gar nicht in Abrede stellen. Ich habe nicht viel Verständnis dafür. Wenn dann ein Paar sich entwickelt und sagt, oder halt irgendeine Konstellation, die sagen, ja, da haben wir jetzt richtig Bock drauf. Lass uns mal ein Kind großziehen, wir haben irgendwie alle beieinander so, dass wir das hinkriegen. Das kann ich total verstehen. Aber dass Einzelpersonen so einen ganz tiefen Drang haben, Kinder zu bekommen, das verstehe ich nicht. So, und da weiß ich auch nicht, ob ich das so, also es gruselt mich ein bisschen, würde ich sagen. Also das würde ich in Frage stellen, ob das ein guter Grund ist, ein Kind in die Welt zu setzen, einfach nur, um sich selbst zu verwirklichen.
Ich glaube, dass es schon in Beziehungen zum Teil auch sowas gibt wie, jetzt brauchen wir so ein gemeinsames Projekt und jetzt, aber das will ich jetzt auch niemandem unterstellen oder so, aber ich kann halt schon so, ich habe es ja selber manchmal, dieses, ich beobachte Kinder und denke mir, oh, wie schön die Welt entdecken und diese Gemütlichkeit manchmal, wenn ich so Familien sehe, dass ich denke, oh, das kann auch so schön sein, dann so Dinge zusammen zu unternehmen, aber dann halt auch das total romantisiere und nicht mehr sehe. Und es kann total ätzend sein, wenn das Kind nicht schläft. Und was ist, wenn ich meine Ruhe haben will?
Und ja, und was ist, wenn du aus Gründen irgendwann doch mal alleinerziehende Mutter bist und dann stehst du da und hast eine finanzielle Belastung, wie blöd, und bist da abhängig von Hilfe, also von Unterstützungsmaßnahmen und so weiter und irgendwie.
Naja, wenn ich jetzt in der Beziehung, in der ich jetzt wäre, ein Kind bekommen würde, dann wäre das, glaube ich, auch so, dass wir heiraten müssten, weil sonst das Kind nicht automatisch, also wenn ich Anouk richtig verstanden habe, Haru nicht automatisch Vater wird, sondern dann die samenspendende Person theoretisch.
Ich dachte, er müsste dann einfach nur die Vaterschaft anerkennen, aber ich kenne mich da überhaupt nicht aus.
Da muss ich vielleicht auch nochmal nachforschen.
Es kann sein, dass das stimmt.
Da müsste ich mich nochmal mehr auseinandersetzen, wenn es dazu kommt, aber dann wäre ich auf jeden Fall besser abgesichert, wenn ich heiraten würde. Das, was ich gedacht habe, das werde ich niemals
tun. Finde ich auch gerade völlig schockiert, dass du darüber sprichst, eventuell mal zu heiraten. Ich glaube, ich bin in der falschen Wohnung. Wann ist das denn passiert?
Ich glaube, diese beiden Gespräche gestern, ist es richtig gut, dass ich heute mit dir spreche, glaube ich. Und es war auch immer so, bisher nach dem Gespräch habe ich immer voll die Rolle eingenommen von der Person, mit der ich gesprochen habe. Ich bin jetzt gerade auch schon wieder voll auf deiner Ebene.
Das hilft dir ja dann in deinen Fragestellungen nicht weiter.
Mal gucken, ob ich beim Schneiden, wenn ich mich dann nochmal intensiv damit auseinandersetze, vielleicht bin ich dann so richtig so und jetzt.
Ja, gut, vielleicht gibt es da halt auch, wenn man das nicht zufällig so hat wie ich, wo das einfach für sich früh entwickelt hat, vielleicht, wenn man jemand ist wie du, die da ja so drin hängt und irgendwie eine Entscheidung so, vielleicht gibt es die für dich halt einfach nicht.
Hast du eigentlich das Gefühl, du denkst jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel drüber nach, nur wenn so von außen so wer kommt wie ich, wo dich fragt oder...
Ja, in meinem Alltag, das ist, also ich denke da nicht drüber nach. Gar nicht.
Und deine Mutter, fragt die dich manchmal so?
Die weiß ja, dass ich keine Kinder haben will.
Die weiß das.
Ja, ja. Klar, mit der habe ich drüber gesprochen. Ich hatte ja damals auch diesen Schwangerschaftsabbruch. Die war mit der Erste, die ich dann angerufen habe und der das erzählt habe. Und dann ist, ja gut, damit habe ich gerechnet, weil du willst ja eh keine Kinder. Also müssen wir damit umgehen. Ja, also ich brauchte keine Unterstützung. Die hat halt einfach nicht gegengeredet, steht ihr auch nicht zu. Das weiß sie auch, aber sie hat auch einfach, die weiß das ja einfach, wie ich aufgestellt bin und versteht das voll und ganz. Und die sagt dann schon manchmal so Sachen wie, ich hätte ja gerne mal Enkelkinder. Ich habe ja zwei Brüder. Da weiß man auch nicht genau, ob da mal Nachwuchs kommt. Das wünsche ich mir. Also ich wäre ja auch gerne Tante, das wäre schon ganz nett. Meine Mama würde nicht wollen, dass ich Kinder bekomme, damit sie Oma wird. Die weiß einfach, dass ich keine Kinder haben möchte. Und damit ist die voll okay.
Sie kann es nachvollziehen, genau. Vielleicht auch einfach.
Genau.
Ne?
Und dann wird sie halt einfach, wenn es für sie blöd läuft, wird sie halt keine Oma. Aber dann ist das auch so. Also.
Kannst du dir vorstellen, so wie mit Kindern zusammenzuleben, vielleicht so eine Patinnenrolle einzunehmen oder sowas?
Ja, voll. Ich habe voll Bock, ein Kind zu verziehen. Immer wenn ich da bin. Nee, ich kann mir sogar vorstellen, irgendwann mal... Also sei es in einem Hofkontext, WG oder was weiß ich, wenn man da irgendwie doch festeres Umfeld habe, als ich jetzt habe. Also ich glaube, richtig sesshaft werde ich nie, aber irgendwie so ein bisschen mehr, als ich es jetzt bin. Über Pflegekinder habe ich ganz, ganz viel nachgedacht, weil ich ja damals im Kinderheim auch viel mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet habe, die halt schon mehrere Pflegefamilien durchlaufen sind und das war richtig schlimm. Und die Pflegefamilien waren halt wirklich einfach scheiße, muss man leider sagen. Und damals dachte ich schon, das kriege ich besser hin. Das kriege ich auch psychisch besser verarbeitet, dass diese Kinder nicht zu mir gehören und dass die wieder gehen müssen. Das kriege ich, glaube ich, für ein, zwei Pflegekinder voll gut auf die Kette und könnte da versuchen, wenigstens vorübergehend irgendwie ein schönes Haus zu schaffen. Also das könnte ich mir schon vorstellen.
Das ist so interessant, Katrin, weil Karu war so, nee, Pflegekinder, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Warum?
Weil er ganz ähnlich was gesagt hat. Er hat gesagt, er hatte schon viel mit so Pflegekindern zu tun oder Leuten, die Pflegekinder hatten oder auch mit halt so sogenannten schwierigen Kindern, dass er denkt, das packt er nicht. Und auch dieses, er möchte sich binden können an ein Kind. Und ich halt auch ein bisschen denke so, hey, es ist nicht ein bisschen praktisch, wenn das Kind dann einfach auch wieder weg ist. Und ich finde es auch ein bisschen hart zu sagen, das sind immer schwierige Kinder, weil...
Naja, die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch. Ja. Wenn, also es gibt ja Gründe, warum Kinder zu Pflegekindern werden und nicht mehr in ihrer Kernfamilie sind. Und schwierig heißt ja jetzt nicht unbedingt, dass sie dir die Butze abfackeln, aber es kann, also ein Knacks kriegst du halt, wenn deine Kernfamilie als wenn in deiner im Kindesalter quasi zerbröselt. Macht das, glaube ich, mit jedem Menschen was. Wie schwierig sich das dann äußert, das liegt halt am Umfeld. Und wenn halt ein Kind relativ rechtzeitig in eine gut aufgestellte Pflegefamilie kommt, ist die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, schon geringer, dass das super anstrengend wird. Ich hätte, glaube ich, aber sogar wäre ich bereit, jemanden super anstrengendes aufzunehmen, weil ich weiß halt aus meiner Zeit im Kinderheim, ich würde das hinkriegen. Mhm. Und das wäre dann eher wieder sowas global betrachtetes, dass ich das irgendwie wichtig finde, dass sich das jemand zutraut, weil ich kann das total verstehen, wenn man sagt, das ist mir zu anstrengend, weil das ist nicht einfach. Und da habe ich eher so fast so ein Pflichtgefühl, weil ich denke, ich würde das hinkriegen, also sollte ich das vielleicht auch quasi mal anbieten. Also ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich irgendwann mache, aber das ist auf jeden Fall in meiner Vorstellung mir deutlich näher, als jemals Kinder in die Welt zu setzen.
Und das ist auch so ein bisschen was Idealistisches dann halt schon wieder, ne? Ich glaube eigentlich nicht, dass irgendwer dazu verpflichtet ist, mit Kindern zu sein.
Oder ja, so. Das habe ich glaube ich auch nicht. Aber so dieses, das ist halt was, was ich glaube, was ich kann, was aber glaube ich auch ganz viele Leute nicht können. Und dann bin ich ja ganz dankbar, dass ich diese Fähigkeit habe und habe dann schon das Gefühl, das würde ich dann auch gerne zur Verfügung stellen irgendwie. Mhm. Aber wie ist denn deine Einstellung zu Pflegen? Also dieses zu sagen, ist ja dann ganz nett, so ein Kind dann auch mal wieder abzugeben. Ich glaube, das ist nämlich mit das Schlimmste. Weil das sind ja dann teilweise 6, 7 Jahre, je nachdem, wie es läuft. Und dann musst du dieses Kind, was ja, also dann ist es ja dein Kind.
Ich glaube, das habe ich auch total romantisierend gerade oder total so viel gesagt. Ich weiß, um ehrlich zu sein, auch nicht, wie das ist, ob man dann danach Kontakt halten kann zu so einem Kind. Das darf man ja wahrscheinlich schon.
Ja, ja, ja.
Ach, manchmal denke ich halt schon so, ich wäre gerne eine Ente, weil die brauchen, die haben ihre Babys so 2 Monate und dann können die jedes Jahr neue Babys haben, wenn sie wollen oder nicht.
Vielleicht wären Meerschweinchen wahrscheinlich. Ich wäre gerne eine Ente.
Gut. Aber ja, ich glaube, ich hätte schon auch Respekt vor Kindern, die so Schwierigkeiten einfach mitbringen. Mhm. Und ich weiß, dass ich so eine sehr sensible, verletzliche Person auch irgendwie bin und dann vielleicht voll viel auf mich projiziere, wenn das Kind irgendwie mich erstmal nicht so annimmt oder was halt voll verständlich auch ist. Ne? Und davor habe ich so Respekt. Und dann ist mir halt klar, dass es dafür, also alleine denke ich nicht, also eher wie du gesagt hast, eher so in einem Kollektiv. Und was ich mir halt auch vorstellen könnte, da hat mich Anouk gestern drauf gebracht, dass sie sich halt auch überlegen, vielleicht 2 Kinder zu bekommen, dann noch ein Pflegekind aufzunehmen mit einer... Die sind aber voll in der Familienplanung halt und dann ein Kind vielleicht auch mit einer Behinderung oder so, weil sie sich das zutrauen. Oder auch zu adoptieren, weil... so kleine, gesunde Kinder sind wohl richtig schwer zu kriegen sozusagen, weil ich ganz lange Adoptionslisten kriege.
Das hört sich so hart an. Ne? Aber beschädigte Ware, oder? Also ja, das hört sich aber, wirklich schlimm an.
Das hört sich so schlimm an. Und das finde ich halt so krass auch. Und da merkt man halt auch,
diese
Gesellschaft ist halt total
absurd.
Diskriminierend gegenüber behinderten Menschen. So. Allein schon da tut sich das halt total auf.
Gerade da. Das ist ja auch in diesem Schwangerschaftsabbruchgesetz. Du darfst ja ewig abtreiben, so wenn du quasi ein behindertes Kind im Leib trägst. Aber wenn es halt ein gesundes Kind ist, das darfst, also das, klar ist das Gedankengut, das geht überhaupt nicht. Völlig merkwürdig.
Und ich will noch eins wissen, was ich vorher schon fragen wollte. Hast du mit Puppen früher gespielt? Also ich habe mich gefragt, ob das wirklich so ein erstes Anzeichen ist bei Kindern oder ob das wirklich so total nichts damit zu tun hat.
Also ich habe da gerade, als ich das ein bisschen erzählt habe, habe ich auch drüber nachgedacht. Ich weiß, ich hatte Barbies und so ein riesen Barbie-Haus. Ich weiß aber auch, dass mein kleiner Bruder da viel mehr Spaß dran hatte als ich. Und meine größte Freude war, den immer in verschiedene Klamotten zu stecken und den die Haare abzuschneiden. Aber ob ich so Vater, Mutter, Kind mit Puppen und so, wir haben immer Tiere gespielt.
Aha, ich weiß nicht. Kuscheltieren.
Nee, wir waren die Tiere und sind halt durch den Wald geklettert und so. Mhm.
Cool.
Ich war immer ein Ozelot.
Ein Ozelot?
Ein Ozelot.
Was ist ein Ozelot?
So eine kleine Raubkatze. Aber ich weiß, also ich hatte auch Puppen und Kuscheltiere und so weiter, aber ich glaube so richtig, wie man ja manchmal so kleine Mädchen auf der Straße sieht, die da ihren Puppenwagen neben Mama mit dem Kinderwagen herschieben und so. Ich glaube, das hatte ich nicht. Aber da bin ich jetzt auch, also ich komme auch nicht aus einer Familie, wo die Jungs dann immer ihre Autos geschenkt bekommen haben und ich die Puppen, sondern wenn ich ein ferngesteuertes Auto haben wollte und Alex, also mein kleiner Bruder, eine Barbie, dann hat er eine Barbie gekriegt und nicht ein Auto. Also das war einfach irgendwie egal.
Voll gut.
Ja, voll. Finde ich auch gut.
Und sag mal, Katrin, du hast mir ja schon mal das erzählt, dass du dich auch sterilisieren lassen würdest. Mhm. Bist du da inzwischen weitergekommen?
Nee, ich hatte ja einen Termin, das habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt. Ne? Ich hatte einen Termin Anfang des Jahres zum Beraten. Also ich habe dann angerufen und da meinte sie halt gleich, ja, wie alt sind Sie denn? Und ja, ich werde 30. Ja, vor 30 machen wir es ja auch nicht. Ich habe gesagt, ja, ich will auch eine Beratung. Ich will da nicht direkt mit dem Skalpell in Konfrontation kommen. So, ich habe ja erstmal keine Ahnung. Und ich habe ganz viele bescheuerte Fragen dazu, die man da natürlich googeln kann. Aber es ist ja viel witziger, einen Arzt oder eine Ärztin danach zu fragen und auch zu sehen, wie bescheuert meine Fragen eigentlich wirklich sind. Genau, und dann hatte ich einen Termin und dann kam aber halt diese erste Corona-Scheiße und dann habe ich halt angerufen und habe gesagt, es ist nichts Lebensnotwendiges, ich verschiebe das, ich rufe nochmal an. Und wie das dann so ist, damals war ich ja auch noch in einer Beziehung, da war das natürlich auch irgendwie immanenter. Jetzt führe ich halt keine Beziehung und egal was jetzt passiert, verhüte ich ja sowieso erstmal. Aber es ist noch Thema, also ich möchte das noch machen, ich war halt gerade zu faul, so. Aber ich will das eigentlich unbedingt machen, weil, ja, ich finde das wichtig für mich.
Ich habe übrigens was voll Interessantes gehört in dem Podcast von den RealitäterInnen, die auch eine Folge zum Kinderthema gemacht haben. Mhm. Und zwar gibt es einen Verein, der heißt Selbstbestimmt Steril. Mhm. Und die machen auch so eine Karte mit ÄrztInnen, die das wohl durchführen. Mhm. Und hat sich ganz spannend an. Also ich habe heute nur mal ganz kurz auf die Internetseite
geschaut. Muss man nachher nochmal sagen, schreibe ich das mal auf.
Ja.
Hört sich ganz spannend.
Und weißt du, wie viel sowas ungefähr kostet?
Das weiß ich halt nur von Dr. Google und da bin ich so bei, also auf Schätzung zwischen 1.300 und 1.500 gestoßen, weil es ja auch ganz verschiedene Methoden gibt. Ich glaube, einmal durch den Bauchnabel oder durch zwei Einschnitte im Unterbauch oder aber vaginal inzwischen geht wohl auch. Ich habe keine Ahnung. Das sind also Sachen, da muss ich einfach hinlatschen und mich beraten lassen. Keine Ahnung.
Und wie das funktioniert? Genau, weißt du das?
Ja, meine Mama ist ja auch, hat sich sterilisieren lassen.
Ah.
Damals ging das, glaube ich, tatsächlich durch, ich weiß gar nicht, durch den Bauchnabel oder durch zwei, nee, ich glaube zwei Einstiche quasi im Unterbauch. Und dann haben sie entweder das verödet, ich glaube, die haben das aber durchtrennt, irgendwie die Eileiter, genau. Ja, ja, genau.
Und ist das wie bei Personen mit Penis auch rückgängig machbar? Oder?
Soweit ich weiß nicht, aber also als meine Mama das hat machen lassen, das ist ja jetzt auch schon 20 Jahre her oder so, ne? Seitdem hat sich ja einiges getan. Als ich da halt so rumgegoogelt habe, dann stand da wohl drin, es könnte möglich sein, aber halt viel, viel aufwendiger als bei Männern. Keine Ahnung, ob das geht. Und irgendwie sind das dann so Sachen, wo ich denke, ja, wenn das alles geht, das ist ja schön und gut, aber man muss ja dann auch eine Ärztin oder einen Arzt finden, der das kann. Und ja. Irgendwie diese Ärztin, also es sind so mehrere Leute in einer Arztpraxis, aber diese Ärztin da wurde mir sehr empfohlen und die haben auch irgendwie einen coolen Internetauftritt, wo die halt auch sehr offen schreiben, dass die auch Abbrüche machen und sind natürlich verklausuliert, weil ist ja alles ein bisschen, das ist ja alles nicht so, aber die schreiben da ganz offen, dass die bestimmte Eingriffe auch machen. Und die waren halt auch voll nett, als ich angerufen habe und die wurden mir mehrfach empfohlen als sehr coole Leute.
Und kennst du andere Leute außer deiner Mutter, die eine Sterilisation gemacht haben?
Nee, ich glaube nicht. Interessanterweise kenne ich auch keinen Mann, glaube ich, der das gemacht hat.
Oh. Hummer will es ja auch machen, mit dem ich gesprochen habe.
Ah, stimmt, das hast du gerade gesagt, ja.
Und hast du mal überlegt dann mit der Beziehung, wenn du das meiner Beziehung angesprochen hast, auch, dass ihr die Kosten teilt?
So konkret war es noch nicht, weil ich gar nicht für mich sicher war, ob ich das will. Also ich glaube, wenn ich die Kohle habe, will ich das einfach selber zahlen, weil das auch über die Beziehung hinaus halt einfach mein Ding ist so.
Das verstehe ich.
In der Beziehung mit Eike war es so, dass wir darüber gesprochen haben, ob es sinnvoll ist, dass er sich sterilisieren lässt, weil er schon auch drüber nachgedacht hat. Und weil das eben ein kleinerer Eingriff ist als
und
bei mir und so.
Und weniger kostet.
Ja, genau.
Das kostet 300 oder
genau.
So.
Genau. Ja, ich finde es halt auch um die 1.500 Euro oder was. Das ist schon erstmal happig, das ist ganz schön viel Geld. Aber wenn ich überlege, durch diesen einen Unfall, den ich da ja hatte und dann ja plötzlich einfach trotz Verhütung schwanger war, dieses Gefühl will ich nie wieder haben. Also auch wenn ich super sicher bin, dass ich kein Kind in die Welt setzen möchte, möchte ich aber auch zu 100% nicht nochmal einen Schwangerschaftsabbruch machen. Und das ist mir dann 1500 Euro schon auch wert. Also wenn was ich halt noch rausfinden muss, ist, was das mit Hormonen macht, weil auch in den Eierstöcken werden ja Hormone produziert und Gedönse.
Stimmt. Ob man da den Hormone supplementieren.
Genau, da habe ich keinen Bock drauf. So, das muss ich alles noch erfahren. Dann wäre es mir das vielleicht nicht wert. Das muss ich jetzt alles mal rausfinden.
Stimmt.
Keine Ahnung. Also meine Mama nimmt keine Medikamente. Die hatte aber auch total ätzenden Übergang in den Wechseljahren. So. Da hat sie mich auch beauftragt, mal nachzufragen, ob das damit zu tun hat, wenn ich dann bei der Ärztin sitze. Naja, und halt auch einfach so Sachen. Man liest ja auch, das würde ein Krebsrisiko steigern und bla bla bla. Und da will ich halt einfach mich kompetent beraten, dass vielleicht das Gefühl habe, das kann ich mir jetzt alles anlesen. Aber ich kann das ja gar nicht einordnen. Ich brauche ja irgendjemanden, der oder die das gelernt hat, also eine Medizinerin, die mir einfach für sich einordnet, was sie glaubt, wie die Risiken dann wirklich sind und so. Und das kann ich alleine nicht.
Und war der Schwangerschaftsabbruch, war das ein sehr unangenehmer Eingriff? Also tut das weh oder warum sagst du, das willst du nie wieder haben?
Weil das in Bayern war. Und die Bayern haben halt ordentlichen Sockenschuss. Es war ätzend, weil in Bayern, also ich habe auch in Hannover mal mit einer Frauenärztin gesprochen, die war auch so, what the fuck, ey, wärst du mal zu mir gekommen? Weil in Bayern, ich war dann bei meiner Frauenärztin, die machen aber keine Abbrüche. Die nächste Klinik war dann in München und das war halt eine reine Abtreibungsklinik. Das heißt, die Stimmung da ist so mittel bis richtig scheiße. Also auch spannend, weil da sitzen halt sowohl junge Frauen, wo du halt merkst, das war ein Unfall und nicht gewollt, als aber auch ganze Familien, die da zusammen ankommen. Aber die Familienplanung ist halt abgeschlossen. Dann muss Mutter halt das vierte Kind oder meinetwegen das zweite oder was auch immer, wird dann im Einvernehmen beendet, diese Schwangerschaft. Aber es war schon sehr unangenehm da. Der Eingriff selber, scheißegal, ich war halt super nervös. Mhm. Aber kriegst dann irgendwas, so eine Narkose. Und ich glaube, dass man vorher eine Tabletten, die das schon alles, die quasi die Gebärmutterschleimhaut abstoßen und so weiter.
Weil es gibt auch so verschiedene Methoden, entweder medikamentös oder durch Ausschabung.
Ich glaube, du musst beides, also ich habe beides gemacht. Ich glaube, du musst auch beides machen, weil wenn da irgendwas hängen bleibt, das entzündet sich ja dann auch und so. Du musst ja das ganze Gewebe rauskriegen. Also ich sollte, ich glaube, 12 Stunden vorher oder 2 Stunden, das ist so lange her, ich kann mich gar nicht richtig erinnern, diese Tablette nehmen, dann sind wir da halt hingefahren. Christian war ja damals noch dabei. Und dann bin ich da in so einen Vorbereitungsraum und habe mich da umgezogen, keine Ahnung. Und dann floss da quasi schon die Brocken raus. Also das, man hat wirklich das Gefühl so, ja, meine Gebärmutter ist jetzt hier einmal rausgekommen. So. Also ich war da auch so ein bisschen, Leute, was, Hilfe. ja, das ist normal, kommen Sie direkt mit. Und dann war ich halt narkotisiert. Und dann wurde ich quasi, war dann diese Ausschabung und dann Aufwachraum und dann musst du rumliegen und weil das halt echt unangenehm war, da wurde viel geweint und halt da lagen noch 3 andere Frauen und so weiter. Und auch die Stimmung war einfach scheiße. So, das hat mich total belastet. Weil ich bin ja auch empathisch für, ne? Auch wenn es mir selber halt einfach in dem Moment gar nicht so schlimm ging, ist das halt, das war schon ätzend. Und dann musst du da aber ja noch ein bisschen liegen, nach Untersuchung und so weiter. Und dann konnte ich ja nicht nach Hause. Und dann es ist halt so, als hättest du relativ starke Regelschmerzen. Aber das geht und dann musst du halt, was ich halt krass finde, musst du 5 Tage, glaube ich, 2-mal täglich Fieber messen und so weiter, weil halt die Entzündungsgefahr super hoch ist. Und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, das ist eigentlich ein Eingriff, nachdem man 1 oder 2 Tage im Krankenhaus bleiben sollte.
Mhm. Also, und hast du denn die 5 Tage so voll ausgeruht und so?
Am Anfang habe ich ganz viel ausgeruht. Christian war auch noch ein paar Tage da und dann musste der wieder fahren. Und dann, ich war halt auch schlapp. Also das hat körperlich schon viel gemacht. Ich weiß nicht, ob es halt auch psychisch war, weil dieses ganze Brimborium vorher. Ich habe halt 3-4 Migräneattacken am Tag gehabt. Und ich habe mich sofort, das war ja auch so krass, ich habe sofort gemerkt, dass ich schwanger bin. Noch vor dem Schwangerschaftstest dachte ich, hier stimmt was nicht.
Krass.
Also ich war ja, also
voll das krasse Gefühl
da. Ja, ich glaube, weil das auch so eine Angst davor ist, weil ich das wirklich nicht will. Und ich habe ja diesen Verhütungsunfall, es ist ja das Kondom abgerutscht quasi und es ist so ein Tropfen daneben gegangen.
Und das war auch mit Christian?
Ja. Ah. Und halt ganz am Anfang von unserer Beziehung, also auch ein super Start. Und ich hatte schon mal die Pille danach genommen und da ging es mir so schlecht. Und ich dachte, das ist halt so unwahrscheinlich, ey. Ja. Und nicht mal eine Woche später, habe ich gemerkt, ich fühle mich körperlich scheiße. So. Christian angerufen und habe gesagt, hey, ich fahre nächstes Wochenende nach Hannover und dann können wir zusammen den Test machen, aber ich bin mir sicher, der ist positiv. Oh, ja, und dann war das so.
Und er hat dir aber auch null versucht reinzureden oder irgendwas. Es war klar, du triffst die Entscheidung. Das ist dein Körper, deine Entscheidung.
Voll, auf jeden Fall. Ich glaube, der war dann auch ganz dankbar dafür. Also schade, dass das so passiert ist, aber ich glaube, der wollte in dem Moment, wir waren seit 2 Monaten zusammen oder so, also völlig bescheuert. Aber ich glaube, hätte ich gesagt, ich will dieses Kind unbedingt behalten, hätte das auch mitgetragen. Mhm. So, also das war schon alles cool. Der ist ja dann auch extra nach Augsburg gefahren und so, um dann da zu sein, hat sich extra freigenommen und doch hat er auch seine Verantwortung voll mitgetragen.
Und wusstest du gleich so, wohin kannst du dich wenden und so? Das finde ich nämlich ganz schön krass auch.
Ja, genau. Und dann, ich war ja dann 26 oder so.
Ja.
Also erwachsen. Wenn ich mir vorstelle, ich bin 16, ich würde ausrasten. Also das hat mich auch richtig fertig gemacht. Naja, ich wusste, ich bin schwanger und ich wusste, ich möchte dieses Kind nicht. Und dann wusste ich, es gibt Zeiträume, ist mir aber egal, ich will so schnell wie möglich wieder nicht schwanger sein. Und dann fängst du an zu googeln. Weil es war, glaube ich, auch ein Sonntag oder so oder Samstag, keine Ahnung. Wo rufe ich? Ich rufe ja dann nicht beim Notarzt an und sage, was soll ich machen? Sondern fange ich an zu googeln. Und dann kommst du halt, also nirgendwo steht, wir machen Abbrüche oder wir beraten zu Abbrüchen oder keine Ahnung. Und dann bin ich halt zu meiner Frauenärztin in Augsburg gefahren, habe da halt einfach einen Termin gemacht, habe auch gesagt, ja, ich habe einen positiven Schwangerschaftstest, ich will kein Kind, was soll ich machen? Und habe mich geschämt, weil es ist halt eine ausgewiesene Geburtspraxis. So. Da überall hängen Bilder von Schwangeren und Kindern und bla bla bla. Und ich weiß,
so
dass die halt vor allem Beratung zu Schwangerschaften machen, also pro Schwangerschaft. Und dann musste ich da halt hin. Und ich habe ihr auch in dem Gespräch dann gesagt, ich fühle mich total unwohl, weil ich das Gefühl habe, ich würde ihnen hier quasi was auf, was sie eigentlich beruflich nicht machen wollen. Mhm. Und die war dann ganz cool und hat gesagt, nee, sie ist ja für mich da und nicht für irgendwelche ungeborenen Kinder. Hätte ich den Wunsch, ein Kind zu gebären, würde sie mir dabei helfen. Da ich diesen Wunsch nicht habe, hilft sie mir dabei. Also das war dann ganz cool.
Da muss man halt auch erstmal, ich meine, du warst 26 und ja. mir kommt so vor, als wärst du voll reif ja. gewesen, auch, dass du sowas auch sagen kannst. Ja. Und ich stelle mir das einfach so krass vor, ja. nicht zu wissen, wohin damit. Und ich finde es.
Und vor allem, wenn du das googelst, das fand ich auch krass, dann kriegst du am Anfang noch so ein paar halbwegs seriöse Beratungsseiten und dann fängt es an, welche Tees kannst du dir mixen, um dein Kind abzutreiben. Quasi selber. Also wo halt wahrscheinlich auch Leute regelmäßig draufgehen, weil da irgendwelche 15-, 16-Jährigen oder meinetwegen auch 13-Jährige sitzen. Also wenn ich schon mich schäme deswegen und ich habe nie einen ethischen Konflikt mit mir gehabt, was diesen Schwangerschaftsabbruch angeht. Das ist mir einfach klar, das muss ich mit mir aushandeln, das ist für mich völlig okay. Ich habe auch nie gedacht, oh, mein Kind wäre jetzt so und so alt und das ist mir total nahe gegangen. Ich bin da total gut mit. Ich weiß, dass es anderen Frauen da ganz anders geht, aber das war nie das Problem. Aber sogar ich habe so unter dieser Situation gelitten, weil ich einfach dachte, ich mache hier was Komisches. Und dann musst du ja zu diesen Beratungsstellen und so weiter. Und
warst du eigentlich bei Pro Familia oder weißt du noch?
Nee, das war irgendwie so eine katholische Scheiße in Augsburg.
Naja, in Bayern, ne?
Es gab eine nicht-kirchliche und eine kirchliche und bei der kirchlichen habe ich sofort einen Termin gekriegt und ich dachte, ist mir doch scheißegal, irgendjemand muss mir einfach unterschreiben, dass ich psychisch gesund bin. Und ich bin da aber auch rein und habe gesagt, ich finde das hier alles ganz schön fragwürdig.
So. Das ist auch so krass, ne? Du weißt, was du willst und dann wird es dir von einer fremden Person. Ich finde es ja schon krass, wenn dann irgendwie nahestehende Personen sagen, ja, willst du nicht nochmal drüber nachdenken? Mhm. Und wenn ich, also wenn ich wissen würde, ich will das nicht. Und dann eine fremde Person will dir in dein Leben rein.
Ich meine, ich finde das okay, dass es diese Beratungsangebote gibt, weil wenn ich mir vorstelle, es gibt ja auch Schwangerschaftsabbrüche, die nicht von einer Frau gewollt werden, sondern quasi aus Druck von außen entstehen. Und dann ist ja irgendwo eine Beratungsinstanz total wertvoll. Aber ich hatte in dem Moment auch das Gefühl völliger Bevormundung. Und das war eine ganz nette Frau. Das ist dann halt einfach... Das war einfach Quatsch. Ich sitze da im Büro, alles super ernst. Ja, wie fühlen Sie sich? Was wollen Sie denn? Ich habe gesagt, ja, ich möchte kein Kind haben. Ich weiß jetzt nicht. Ich habe das Gefühl, wenn ich was Falsches sage, kriege ich von Ihnen keine Unterschrift. Ich brauche aber Ihre Unterschrift und ich bin aber psychisch klar und bin mir sicher. Und dann hat sie halt noch so ein paar Fragen gestellt. Warum will ich keine Kinder? Was bringt mich dazu? Wo ich dachte,
Was sollte warum? Mich dazu bringen, Kinder zu bekommen?
Vor allem, was geht dich das an, warum ich das nicht will? Du meinst es ja nett, aber ich will das mit dir nicht besprechen. Ich will den Wisch, ich will, dass das so schnell wie möglich fertig ist. Habe ich da halt so 2, 3 Sätze gesagt. Ich meine, warum will ich keine Kinder? Wir machen da eine ganze Podcast-Serie raus quasi und ich soll ihr das dann da kurz mal erzählen. Das ist ja alles Quatsch. Und dann hat die das ja auch sofort unterschrieben.
Warst du alleine dort? Kann man da wen mitnehmen? Theoretisch?
Bestimmt. Ich glaube schon. Also ich glaube, ins Gespräch selber ist dann schon gewünscht, dass man das alleine macht. Also würde ich mir denken, weil es ja Sinn ergeben würde. Weil
ja, stimmt.
Du willst
weil
ja Leute aus eventuellen Drucksituationen
beeinflussen.
Ja, und dann musste ich ja nach München. Da war dann die nächste Abtreibungsklinik. Es gab noch eine in, ich weiß nicht mehr, wie das Café hieß, aber da war wohl die Mortalitätsrate ein bisschen hoch. Da wurde mir dann nicht empfohlen, wo ich dachte, ja, danke. Und in München war ich ein bisschen zu früh. Ich bin dann mit der S-Bahn hingefahren zum ersten Beratungsgespräch. Ja, kommt dann direkt so ein alter, ekelhafter Wichser mit einem Rosenkranz auf mich zu und erzählt mir, dass ich eine schlechte Entscheidung treffe und dass ich da nicht reingehen sollte. Und dann sitzt du da halt und bist einfach, weißt du, wie gesagt, mir ging es so schlecht in der Zeit, körperlich, psychisch, ich war einfach fertig. Und dann dachte ich, ich habe nicht mal die Kraft, dich anzuschreien, alter Mann. Ich habe einfach nur gesagt, bitte lassen Sie mich in Ruhe und habe mir Kopfhörer aufgesetzt. Ich hatte keine Energie.
Das ist wie in einem schlechten Film.
Ja, voll. Ich dachte, was soll das? Warum muss das jetzt so sein? So, ich habe ja keinen Spaß daran. Ich mache hier keinen Urlaub. Kann man mir das bitte einfach ein bisschen erleichtern? Und wie gesagt, ich war 26, voll safe, hatte total familiär und auch aus der Beziehung heraus voll Unterstützung. Und ich habe mich gefühlt wie das letzte Stück Scheiße.
Und hattest du so FreundInnen auch, die dich da drin unterstützt haben oder mit denen du drüber geredet hast, in der Situation schon?
Ja, ich habe da ja von Anfang an immer viel drüber geredet, weil ich das eben wichtig finde, dass das nicht tabuisiert wird und habe das dann auch erzählt. Und das war dann schon durchweg eigentlich voll okay. Reaktion, womit ich nicht so gut umgehen konnte, war dann eher so ein mitleidiges, ach du Arme, wo ich dachte, ja, gut, ich habe Sex gehabt. Muss ich mir irgendwie darauf einstellen, dass da was passieren kann. Es ist jetzt alles nicht schön, aber Ich glaube, das waren aber auch vor allem von Leuten, die selber halt einen Kinderwunsch potenziell haben, dass das für die dann einfach schwierig vorstellbar ist. Aber ich hatte jetzt nicht, also mir hat da niemand reingeredet,
von wegen finde ich gut. Auch nicht so in Frage gestellt oder so. Aber ich weiß auch noch, dass ich es richtig cool fand, einfach wie du mir das mal so in einem Gespräch so nebenbei erzählt hast und ich schon, also ich, mir fallen jetzt auf Anhieb, das machen ja richtig, richtig viele Personen, haben einfach schon eine Abtreibung erlebt und mir fallen jetzt auf Anhieb auch 4 Leute ein, von denen ich das weiß. Aber auch, obwohl in linkeren Kontexten und so jetzt nicht so mal eben redet man so ganz offen darüber. Oder ja, ich habe das Gefühl, es ist noch viel zu sehr tabuisiert einfach. Und dann finde ich so stark, dass Leute halt einfach sagen...
Ja, ich erzähle das natürlich jetzt auch nicht der Kassiererin an der Kasse. Ja, aber ich denke halt auch, wenn man dann über... Ja. Wir reden ja auch öfter mal über Sex und Partnerschaften und Kinder und so weiter. Das war ja bei uns immer mal. Und dann denke ich, ja gut, warum soll ich das nicht erzählen, dass ich da halt diese Erfahrung gemacht habe? So gehe ich damit um und die meisten reagieren. Also ich kenne zwar Leute, die für sich selber sagen, niemals könnten sie einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen, aber die auch einfach mich dafür überhaupt nicht verurteilen, sondern einfach nur sagen, ich selber könnte das nicht machen, aber du bist kein schlechter Mensch, weil du das gemacht hast. Also so ist, aber ich habe da halt auch ein gutes Umfeld, ne? Die sind ja alle irgendwie aus Kreisen, wo das jetzt, es ist nicht besonders religiös, könnte man sagen.
Und es gibt aber ja so, also ich habe das nur gehört, ich weiß auch nicht, ob da was dran ist, dass wenn der Körper so schwanger ist, dass man sich sozusagen hormonell darauf einstellt und wenn dann man abgebrochen hat, dass dann wie so eine automatische Depression käme oder so. Hattest du sowas oder warst du eher erleichtert?
Weder noch, glaube ich. Also ich habe das nämlich auch vorher gehört und hatte da total Angst vor, weil es ist ja eine Sache immer zu sagen, ich will kein Kind. Aber ich kenne halt eben auch Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch gemacht haben und richtig fertig waren und wirklich quasi jährlich Kerzen aufstellen am Todes. Also so richtig. Und da ich hatte schon Angst davor, dass ich mich überschätze oder irgendwie. Mir hat das schon Sorgen gemacht. Ich dachte auch, es besteht eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass ich danach todtraurig bin.
Und das ist ja vielleicht auch eine körperliche Reaktion sein könnte, wenn dir das so erzählt
aber
wird.
Aber ich glaube da jetzt auch also nicht mehr. Ich kann das ja nur für mich sagen. Und vielleicht ist das eher so, wenn du darauf wartest und da so ein bisschen drauf eingestellt bist. Ich war einfach nur froh, zu Hause zu sein. Ich war müde und ich war froh, dass ich wusste, in 5 Tagen ist das alles vorbei. Ich hatte da überhaupt keine so Depression oder psychische Belastung. Das war alles vorher. Ich war jetzt auch nicht wahnsinnig erleichtert, dazu war ich zu kaputt, aber es war einfach so, 5 Tage, dann ist das vorbei. So, dann bin ich wieder gesund. Also ich habe mich dann ja auch einfach eher so ein bisschen krank gefühlt. Aber das ist halt auch meine Einstellung zu einem Schwangerschaftsabbruch. Das war halt ein operativer Eingriff, von dem ich mich erholen muss. Ich kann jetzt nicht sagen, dass eine Schwangerschaft mit einer Krankheit gleichzustellen ist. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit aus Fetzer gelehnt. Aber so ein bisschen, das ist so ein bisschen die Brücke, wie es mir dann halt so ging. Ich hatte einfach das Gefühl, ich muss mich von etwas erholen. Und dann bin ich quasi wieder fit und gesund.
Denkst du, dieser, weil du vorher meintest, Beratung, findest du an sich sinnvoll als Angebot, dass es aber freiwillig sein sollte einfach, dass Menschen halt sagen können, sie wollen es oder sie wollen es nicht?
Ich habe da ganz viel drüber nachgedacht und ich weiß nicht, ob es da einen guten Weg gibt, weil für mich wäre das cool gewesen, wenn es freiwillig gewesen wäre. Aber Personen, die unter ganz bestimmten Drucksituationen sind, da ist ja diese freiwillige Entscheidung eventuell gar nicht möglich. Und deswegen ist diese, wahrscheinlich ist es gar nicht blöd, dass das gezwungenermaßen stattfindet.
Nur wo vielleicht auch?
Ja, erstmal wer das macht, also dass das überhaupt kirchlich ist, finde ich schwierig. Und naja, die Frage ist halt, wenn man es freiwillig macht, wer fällt dann da durch? Wer nimmt dann diese Beratung mal nicht in Anspruch und lässt dann Abbrüche vornehmen oder bekommt Kinder ohne Beratung? Das ist so das eine. Und wenn man es aber gezwungenerweise macht, dann muss halt auch eine Person wie ich dahin. Und das ist wahrscheinlich aber das kleinere Übel, dachte ich mir. Also es ist scheiße, aber vielleicht muss das einfach sein, um Schlimmeres zu verhindern bei anderen, weißt du?
Und zum anderen, wenn du schwanger wirst, musst du ja auch keine Beratung machen, wenn du dein Kind behalten willst. Und das finde ich irgendwie schon so ein Ungleich. Also ich finde das schwierig, weil es wird automatisch angenommen, du wirst schwanger und dann ist es okay, es zu behalten, obwohl du vielleicht in scheiß Umständen dafür bist. Aber wenn du es nicht behalten willst, dann musst du eine Beratung machen.
Ja, voll.
Und das finde ich irgendwie total problematisch. Also ob es dann nicht einfach so offene Angebote geben muss und dann dafür mehr Werbung gemacht werden muss. Hey, hier gibt es dieses Angebot und ihr könnt hier anonym herkommen und all sowas. Ob das nicht viel mehr bringt als so ein Pflichttermin.
Ja, und wenn ich glaube, was mir geholfen hätte und was ich sinnvoll fände, ist, wenn Frauenärztinnen und Ärzte beraten dürfen. Ja. Dass man nicht noch zu einer Extrastelle muss, sondern die wissen ja, was tatsächlich passiert. Dass die einfach offen sagen dürfen, wir und nehmen Schwangerschaftsabbrüche vor und wir beraten dazu. Wie die ja auch beraten, wenn jemand schwanger ist, was man machen soll, damit das Kind gesund ist. Dass die mich dann beraten, was ich machen muss, damit ich gesund bin.
So. Ja, und auch in den gynäkologischen Praxen einfach so Flyer rumliegen können dazu, was es für Methoden gibt. Und,
Und in
Hannover, dass es freiwillige Beratungen gibt
von mir aus auch. Und in Hannover, diese Frauenärzte, mit der ich hier gesprochen habe, wir haben halt auch über das Thema gesprochen, das war wahnsinnig spannend, weil die auch eine ein oder zwei Schwangerschaftsabbrüche in jungen Jahren hatte. Dafür musste sie nach Holland fahren und so. Also so völlig obskure Scheiße. Und sie meinte, was sie macht, und das kennt sie von ganz vielen Kolleginnen, die darf das in ihrer Praxis ja nicht machen, aber die fährt ins Krankenhaus, macht einen Termin aus und meine Frauenärztin würde dann quasi diesen Schwangerschaftsabbruch vornehmen. Und das finde ich schon auch ganz cool, weil das schon auch nochmal Druck ist. Dann musste ich nach München fahren und ich hatte bisher auch immer nur Frauenärztinnen. Diese Praxis war aber rein männerbetrieben. Das sind zwei ältere Herren, die das machen und auch hart in der Kritik stehen dafür in Bayern. Aber dann sitzt da halt einfach so ein Typ vor mir. Das ist jetzt nicht das Umfeld gewesen, wo ich dachte, hier fühle ich mich jetzt wahnsinnig wohl. Mir wäre es lieber gewesen mit meiner Frauenärztin, die ich seit vielen Jahren kenne, dass die mit mir ins Krankenhaus geht und quasi das einfach macht. Einfach nur vom Grundgefühl. Und bei dieser einen Frau hier in Hannover, die macht das so. Und das finde ich irgendwie ganz cool. Also niemals Schwangerschaftsabbrüche in Bayern machen. Kann ich nie empfehlen.
Nochmal zu was ganz anderem. Mhm. Aber vielen Dank für deine Offenheit. Auf jeden Fall. Ich glaube, dass es wirklich wertvoll ist. So.
Und ich hoffe. Und wenn es stört, dann muss man halt weghören.
Und dieses, also nochmal einmal zu Tabu mit Sterilisation auch. Hattest du das Gefühl, da ist auch ein Tabu? Oder hast du da auch nie wen gehabt, der das in Frage gestellt hat?
Also höchstens mal, häufig auch von ein bisschen älteren Leuten, die sagen, irgendwann überlegst du dir das ja wahrscheinlich anders. So, mir wird, also was mir oft abgesprochen wird, ist, dass ich wirklich keine Kinder will. Ich höre dann gerne mal, ja, wenn ein anderer der Richtige kommt, wo ich denke, ekelhaft. Oder aber, sag niemals nie und bla bla bla. Das wird mir halt gerne mal in Abrede gestellt. Aber wo ich dann auch einfach sage, gut, ich
glaube, was. Nervt dich das nicht?
Nee. Weil ich einfach denke, das tut mir eher leid, dass du jetzt mir das abschreibst, so, aber das ist einfach nicht mein Problem. Ich kann mich jetzt hier dumm und dusselig begründen, aber wenn du einfach glaubst, dass ich das nicht entscheiden kann, das macht ja mit meinem Leben nichts so. Also es nervt manchmal so ein bisschen, aber eigentlich ist es ein bisschen egal, aber es ist auch nie abwertend, dass ich jetzt...
Es kommt vielleicht auch darauf an, von wem es kommt. Also wenn ich mir vorstelle, eine enge Freundin würde sowas zu mir sagen und ich hätte eine klare Entscheidung, dann würde ich das voll ausdiskutieren wollen. Wenn es jetzt wer Fremdes ist, würde ich vielleicht auch denken, boah, dafür ist ja mir jetzt meine Mundmuskelkraft zu schade.
Meine Mundmuskelkraft, finde ich gut. Bei engen Freundinnen sind das ja eh Themen, die man bespricht. Die stellen mich ja da gar nicht in Frage. Die wissen ja einfach, dass ich keine Kinder will. So, und akzeptieren das auch voll. Aber gibt es Leute, die für ihren Wunsch nach Sterilisation komisch angegangen werden? Ich dachte irgendwie, das wäre egal.
Also ich glaube schon, dass gerade weiblich gelesene Leute dafür kritisiert werden und eben das immer wieder so in Frage gestellt wird, vor allem. Hm. Und ich glaube, es kommt auch drauf an, von wem und wo. Hm. Ich meine, wenn ich jetzt meiner Oma das erzählen würde, ich glaube, die fänden es halt auch jetzt nicht so gut.
Ja, das stimmt wahrscheinlich. Ja, oder in religiösen Kontexten oder so, geht das ja auch alles nicht.
Voll, und es gibt ich meine, städtliche und dörfliche Kontexte sind auch nochmal so anders. Ich denke, wenn ich das auf einem Dorf rumspreche, die und die hat das, wird sie vielleicht auch voll schnell so geslutshamed.
Und ich glaube, was da auch nochmal reinspielt, ist, dass viele Leute, ich glaube, unsere Generation ist da schon ein bisschen cooler, aber das ist natürlich auch nur in meiner Blase, so dieses klassische... Mann und Frau bekommen zusammen ein Kind. Das ist das Lebensziel. Am besten kommt da noch ein Hund und ein Haus mit dazu und dann bist du glücklich. So. Darauf arbeitet man hin und das muss man erreichen. Und wenn man sich halt sterilisieren lässt und einfach sagt, ist mir völlig Bums, was ihr wollt, was ich erreiche. Ich habe andere Ziele. Ich glaube, in bestimmten Kontexten ist das schwierig zu ertragen, weil das ja letztlich auch heißt, diese Ziele, die man selber vielleicht erreicht hat, als etwas älterer Mensch, in Frage stellen zu müssen und zu sagen, ach krass, das kann man also selber entscheiden. Mist. Hätte ich das mal vorher gewusst. Ja. Also vielleicht ist das einfach dann im gesellschaftlichen Kontext einfach schwierig. Ich glaube, weil das sind ja alles Bilder, die machen dir das Leben einfacher. Da musst du keine eigenen Entscheidungen treffen.
Und kennst du andere Leute, die wie du, also die sich schon voll safe sind? Also hast du Freundinnen, wo ihr das so voll teilt?
Also ich habe eine Freundin, ihre Schwester, also ihre Zwillingsschwester hat 4 Kinder. Und da ist sie halt als Tante voll eingebunden. Und sie ist in einer lesbischen Beziehung und hatte jetzt irgendwie dadurch, dass sie halt auch quasi Ersatzmama da immer noch ist. Das war wohl mal Thema, wenn ich das richtig noch aktuell auf dem Schirm habe. Wir besprechen das jetzt auch nicht jedes Mal. Ist da kein eigener Kinderwunsch da, weil da einfach schon die Verwirklichung quasi bei den anderen 4 Kindern total dabei ist. Und die auch in ihrer Beziehung jetzt, glaube ich, nicht den Kinderwunsch hegen. Das ist halt nochmal ein bisschen anders als bei mir, weil sie ja schon diese Kinder eigentlich ja auch hat. So, es sind auch ihre Kinder, das ist total, die sind da sehr eng. Und eine andere Freundin von mir, die sagt halt auch, sagt niemals nie, aber sie hat keinen Bezug zu Kindern und geht sogar so weit, dass sie sagt, ich mag Kinder eigentlich auch gar nicht besonders gerne und habe da eigentlich keinen Bock drauf.
Ich habe eine Freundin, die sagt, sie findet Kinder eklig.
Ey, ohne Witz, so kleinen Rotzen haben kann ich schon ein bisschen nachvollziehen. Ja, ich finde jetzt auch nicht so, weil wenn halt so eine Mutti-Truppe steht, das ist total gemein, aber ne, mit ganz vielen kleinen Kindern, da stehe ich euch daneben und denkst, oh, sind die süß.
Das will ich auch.
Sondern wenn das halt coole Kinder sind, sind das coole Kinder, aber wenn das Arschlochkinder sind, dann sind das halt einfach Arschlochkinder.
Das denke ich halt auch, das habe ich auch immer wieder in den Gesprächen, kam es jetzt auch, dass ich halt denke so, ja, bei Erwachsenen ist es ja auch nicht so, ich sage ja auch nicht grundsätzlich, Oh, ich mag alle Menschen. Alle Erwachsenen sind so nett. Und ja, das ist bei Kindern halt auch nicht so.
Voll.
Also es gibt so unterschiedliche Kinder und mit den einen verstehe ich mich und mit den anderen will ich nichts zu tun
haben. Ja, voll. Und ganz am Anfang können die eh nichts außer kacken und weinen. So. Und dass man dann sagt, da braucht es halt schon eine hormonelle Bindung, damit ich da Bock drauf habe. Und das ist jetzt nicht unbedingt das süßeste Wesen auf der Welt, wenn das da so zugeschissen, zugekotzt rumliegt und halt aussieht wie so eine Kröte. Naja, für so fremde Kinder machen da, glaube ich, nicht viel mit einem. Aber wenn das
mit
halt dein...
Schon.
Na, dann aber,
und die riechen so gut.
Ja, frisch gebadet und so weiter. Aber
nein, die riechen wirklich. Wenn ich hatte schon manchmal so in meinem Wohnprojekt so ein Baby in der Trage und dann habe ich immer so das Köpfchen gerochen und es hat so gut gerochen und es hat mich so beruhigt.
Echt? Okay, ja. Dann vielleicht funktioniert der hormonell einfach ein bisschen anders.
Vielleicht wirklich.
Du musst ja auch Kinderheim auf Kinder wickeln und so. Das war deren größte Freude, weil ich immer so. Und dann haben die sich kaputt gelacht. Also da alle putzig und süß, wenn sie in ihren Schlafanzügen da rumsitzen wie die Orgelpfeifen. Aber hast du mal so ein zugeschissenes Kind, wo die Kacke hinten aus dem Rollkragen rausquillt, weil er so durchfiffert. Und dann stell das mal in die Dusche und mach das sauber. Und du denkst einfach nur, Alter, bist du widerlich.
Ich habe mich da voll dran gewöhnt. Ich habe ja auch mal ein halbes Jahr lang in so einer Kita Praktikum gemacht. Und ich hatte mich voll daran gewöhnt, an das Wickeln ganz schnell.
Irgendwann ging das schon, aber würde ich mich voll immer drum drücken. Nee.
Und hast du aber da in den Freundinnenschaften manchmal so Schiss, wenn sich doch die Leute für Kinder entscheiden oder viele Leute, weil es verändert ja Freundinnenschaften schon total.
Ja, mein Freundeskreis, der ist ja schon auch durchzogen von Leuten, bei denen ich einfach erstmal nicht glaube, dass die Kinder bekommen werden. Oder eben, weil ich das ja nicht ausschließe, Kinder in meinem Alltag auch mit zu integrieren. So, also in meinem Alltag so richtig nicht, aber ne, das ein bisschen zu öffnen und das zuzulassen. Gibt es ja auch viele Leute, für die würde ich mich aber freuen, wenn die dann Kinder kriegen. Weil ich glaube, das wären total coole Eltern. Ich glaube, da könnte ein relativ cooles Kind draus werden. So. Und so diese Partyzeiten, wo man sich dreimal die Woche zum Saufen getroffen hat und so weiter, das ist ja auch mehr oder weniger vorbei, gerade durch Corona, ne, tanzen gehen und so weiter. Und ich glaube, man findet immer jemanden, der dann noch mitgeht, also zumindest in meinem Umfeld. Ich glaube nicht, dass ich irgendwann die einsame alte Jungfer bin, die da traurig in ihrem Stricksessel sitzt und alle anderen sind in ihren glücklichen Familien zu Hause. Weil ich dann einfach denke, ich stricke sehr gerne, ja. Aber weißt du, ich kann dann, glaube ich, bei jeder eventuellen Kleinfamilie anrufen und sagen, kann ich mit meinem Strickzeug vorbeikommen? Und dann sitze ich halt bei denen rum und stricke. Also da habe ich, glaube ich, da habe ich keine Sorge, dass ich da irgendwie... Also,
und auch nicht so ein Neidgefühl oder so.
Nee, gar nicht.
Und auch, du wirst jetzt nicht, wenn Leute in deinem Umfeld sich für Kinder entscheiden, dass du manchmal so ein bisschen wütend wirst oder
nee,
so.
Überhaupt nicht. Ich finde das cool. Das ist jetzt auch wieder zwei gute Freunde von mir. Die haben jetzt gesagt, auch wenn es jetzt passiert, ist okay. Und das finde ich irgendwie, die passen gut zusammen. Die sind seit Ewigkeiten zusammen. Ich finde das total schön. Eine andere Freundin von mir hat letztes Jahr, ein Kind bekommen. Und zum einen denke ich dann immer, ach, das ist voll schön, weil das wollte sie so. Und was mich dann eher nochmal, also ich empfinde dann auch Freude zu sehen, dass die gut klarkommen und dass die wirklich auch in ihrer Mutterrolle zufrieden ist. Ich glaube, es wäre für mich nicht einfach auszuhalten, wenn jemand jetzt so, ach, ich versuch's mal mit einem Kind und dann funktioniert das halt gar nicht.
Und auch mit der Beziehung. Also ich denke, da kommt so schnell so Rollenverhalten, dass du als Mutter in der Mutterrolle einfach so viel Verantwortung übernimmst. Hast du da das Gefühl, dass bei den Paaren, die du kennst, dass das ganz gut verteilt ist mit Verantwortung?
Ja. Beziehungsweise da, wo das anders ist, habe ich schon das Gefühl, dass das auch besprochen ist und auf bestimmten Wünschen basiert, dass sie das dann ein bisschen anders handhaben.
Hast du das Gefühl, dass Heteropaare auch so viel darüber nachdenken und vorher sprechen? Oder weil du gerade auch meintest, ja, die sagen, okay, ist jetzt okay, wenn es passiert. Mhm. Ich bin voll gespannt, weil ich werde mit meiner Mutter auch noch eine Folge machen.
Oh, sehr gut.
Und sie halt auch dazu befragen. Und ich denke manchmal so, in so Konstellationen, wie ich jetzt vielleicht potenziell auch hätte, dass wir so viel vorher sprechen, so viel überlegt. Und es ist halt nicht dieses, ach, dann verhüten wir einfach mal nicht mehr und gucken, was passiert, sondern... Nee, dann müssen wir uns kümmern, dann müssen wir uns um wen kümmern, der uns Sperma gibt und all diese Dinge, die halt nicht so einfach sind, dann weiß ich auch gar nicht, ob ich so einfach schwanger werden kann mit PCO-Syndrom und ja.
Ja, ich glaube, dass es auf jeden Fall mehr heterosexuelle Paare gibt, die eben einfach sagen, was kommt, das kommt. Und dann überlässt man das quasi so eine Art Schicksal oder was auch immer man sich dann da irgendwie schönredet. Das ist dann so keine eigene Entscheidung getroffen. Und es ist einfach, man kann das machen. Und es ist ja auch eine Art und Weise, damit umzugehen. Das geht halt in bestimmten Situationen, wenn du als nicht heterosexuelles Paar dieses Kind haben willst, dann musst du das planen, dann musst du darüber reden. Aber ich würde schon sagen, dass auch Heteropärchen ganz viel besprechen. Also
Bei deinen Freundinnen
kriegst du nicht bei allen, aber es gibt eben dieses eine Paar, die sind gefühlt seit 300 Jahren zusammen und seit 3, 4, 5 Jahren bewegen die dieses Thema und sind jetzt an einem ähnlichen Punkt. Vorher wollte mal sie Kinder, mal er und dann hat das aber alles nicht gepasst und wie organisieren wir uns? Und die haben quasi 4, 5 Jahre drüber geredet, bis die jetzt an einem Punkt sind, wo die sagen, ah, und jetzt haben wir gerade beide das Gefühl, das ist geil.
Was denkst du, wie lange muss man sich kennen, um sowas in Erwägung zu ziehen oder denkst du, da
ist ja die Frage, was du willst, ne? Also willst du auf jeden Fall einfach Mutter sein, möchtest du aber auf jeden Fall eine Art Vater Figur oder was weiß ich, für das Kind haben. Ist es dir letztlich egal, ob du alleine und mit FreundInnen irgendwie das Kind großziehst oder muss das ein Partner, eine Partnerin sein, sodass je größer das abgesteckt ist und je weiter das von dir weggeht auf andere, umso länger muss man da halt drüber reden und Leute suchen.
Da hast du recht. Das ist eigentlich ziemlich schlau, was du da sagst.
Manchmal passiert mir das. Aber das heißt ja auch nicht, dass in Konstellationen, wo vielleicht gar nicht, ich glaube, du kannst ja nicht alles mitdenken. Und irgendwann ist dann eventuell einfach mal ein Kind da und Situationen,
die vorher... Ich glaube, einfach mal da halt nicht.
Ja, oder man sagt dann halt irgendwann, jetzt besprechen wir das seit einem Jahr. Entweder wir machen das jetzt oder nicht.
Ja.
So, und dann muss man vielleicht da einfach auch mal ins kalte Wasser springen. Ist halt ein bisschen blöd, weil da kommt ein Kind hinterbei raus und ist ein bisschen viel Verantwortung. Aber ich glaube, nur weil man nicht alles mitgedacht hat, das kannst du, glaube ich, nicht. Ja. Und auch Paare, die nicht mit einem Kind gerechnet haben und die sich nicht lange kannten, sind mit die besten, coolsten Eltern geworden und führen einfach eine tolle Beziehung. Also teilweise ja auch über Trennungen hinaus und so weiter, sind das weiterhin total gute Eltern und tolle Bezugspersonen.
Ich glaube, vielleicht auch weg von so einem Denken, ja, das muss halt in der Konstellation für immer halten.
Genau. Ja, und eventuell klappt es halt nicht. Ja. Und das ist halt auch wichtig, dass man... Also ich glaube, das ist halt die Gefahr, wenn man das ganz lange plant und das so ein richtiges Projekt wird.
Podcast-Projekt.
Ja, wenn dann aber so ein Podcast-Kind dabei rauskommt. Und dann klappt das halt eventuell nicht, weil wer weiß denn, wie fruchtbar du bist und ob das alles so funktioniert, das weiß man ja einfach nicht. Ob dann da dieses Kind auch die Schwangerschaft überlebt und so weiter. Du weißt ja wirklich nicht, was passiert. Ob du dann am Ende dein Projektziel erreicht hast und ein gesundes Kind da hast. Es kann halt einfach sein, dass nichts davon klappt. Und ich glaube, das ist nochmal viel schwieriger, damit umzugehen, als dann tatsächlich mit einem Kind. Und ich glaube, das kriegt man halt irgendwie hin. Also selbst mir, wenn du mir jetzt hier ein Kind ans Bein bindest und sagst, es ist jetzt leider deins, niemand anders wird sich drum kümmern. Gut, dann bin ich halt Mutter und zieh dieses Kind groß. Das kriegt man halt hin.
Hättest du eigentlich, also wenn du in der Situation, als du damals diesen Schwangerschaftstest positiv war, hättest du gedacht, wenn deine Freundin gewesen wäre und gesagt hat, okay, ich nehme es, sobald es geboren ist, weil hatte ich auch einfach keinen Bock auf Schwangerschaft.
Auf keinen Fall. Ich finde einfach auch diese Schwangerschaft, was das mit dem Körper macht und so, bin ich ja 9 Monate krank. Das finde ich immer beeindruckend, wie Frauen da unterwegs sind. Und ich glaube auch, wenn ich das auf die Welt bringe, kriege ich nicht hin. Ich kann das Kind dann nicht weggeben. Glaube ich nicht, dass ich dazu in der Lage wäre. Also da hätte ich auch zu viel Respekt vor irgendwelchen hormonellen Geschichten und so weiter. Nee, das war für mich keine Option. Auf keinen Fall. Oder irgendwie zur Adoption freigeben oder was. Ich will auch nicht schwanger sein. Ich finde das einfach alles nicht gut.
Ich will es nicht. Vorstellung auch.
Ja.
Auch so mit ich hätte schon auch Respekt vor so körperlichen Veränderungen, die langfristig bleiben.
Voll. Ja, und auch diese Schmerzen und keine Ahnung. Also meine Mutter hat immer gesagt, es gibt ja viele, die sagen, du merkst das dann quasi nicht mehr. Wenn das Kind dann da ist, dann hast du alles vergessen. Meine Mutter hat gesagt, ja, am Arsch, ey.
Sarah hat das auch gesagt. Sie hat gesagt, sie hat sich neulich den kleinen Zeh gestoßen. Das war viel schlimmer als die Geburt im Endeffekt, weil die Geburt konnte durch die Hormone weggehen und mit dem kleinen Zeh konnte sie keine Hormone produzieren.
Also meine Mama hat gesagt, es ist dann natürlich alles relativiert, wenn dein Kind dann da ist. Das sagt sie schon, dass sie dann nicht mehr in diesen... Aber das waren schon Schmerzen, die sie nicht witzig fand. Das hat sie schon auf dem Schirm. Also es wurde nicht weggewischt durch die tolle Erinnerung dann an dieses Kind, sondern klar war das dann aber nicht... Also es war dann nicht mehr wichtig, dass diese Schmerzen da waren. Aber das, zu behaupten, das hätte nicht wehgetan, das kann sie nicht bestätigen.
Ich bin gespannt, wenn ich meine Mutter frage. Das finde ich eh interessant. Voll cool, dass du da mit deiner Mutter auch so drüber geredet hast und so, weil ich manchmal so denke, als ich jetzt Fragen für meine Mutter überlegt habe, wir haben so wenig darüber geredet, obwohl es so eine intense Zeit, ich war da ja da in dem Bauch drinnen und so viel weiß ich darüber gar nicht, wie es dazu kam überhaupt, zu der Entscheidung, wie die das gemacht haben mit vorher drüber sprechen. Das finde ich voll interessant.
Ja, geil.
Ich glaube, ich habe jetzt auch dich fast alles gefragt. Vielleicht noch, gibt es irgendwelche Perspektiven oder Sachen, wenn ich jetzt weiter fragen würde, die du voll gerne in dem Podcast noch hören würdest oder beziehungsweise würdest du dir überhaupt zum Podcast anhören?
Wenn du ihn machst, höre ich ihn komplett an, auf jeden Fall, weil ich das ganz spannend finde. Ich habe tatsächlich dann mal geguckt, ob sowas schon gibt und habe das bei Spotify halt mal eingegeben und so weiter. Und da gab es halt so ein paar Podcasts in die Richtung. Ich glaube, die machen also schon eher was anderes, aber es klang erstmal so ein bisschen so, wo ich dachte, ja gut, meins ist nicht mein Thema. Also ich höre, weil ich dich eben kenne, habe ich richtig Bock, das anzuhören. Es ist aber auf jeden Fall was ich auch vielen empfehlen würde, glaube ich. Das schon. Das so, dass ich bin nicht die Zielgruppe, aber ich kann mir eine sehr konkrete Zielgruppe vorstellen, die, glaube ich, richtig dankbar sind, dass sowas besprochen wird. Und ich habe das ja auch jetzt ein paar Leuten erzählt. Es gibt einfach auch Leute, die selber schon Kinder haben und so weiter, die sich aber gerade auch viel einfach mit feministischen Perspektiven auseinandersetzen und da irgendwie auch sich so Schnittmengen bilden, aber eigentlich aus einer anderen Thematik heraus und so weiter, die einfach sagen, ach, das ist sehr cool, das höre ich mir auf jeden Fall mal an, obwohl die selber einfach schon Kinder haben und da auch keine mehr kommen und so weiter, die das einfach toll finden, dass das aufgearbeitet wird. So.
Voll schön zu hören. Ich habe auch das Gefühl, dass es gerade auf jeden Fall mehr, aber vielleicht auch, weil ich mich selber damit beschäftige, dass ich zum Beispiel diese Folge jetzt von einer Freundin geschickt bekommen habe, wo Realitäterinnen drüber sprechen, oder auch, es kam ein Buch raus über Kinder in linken Kontexten, die Uhr, die nicht tickt, für feministische Mutterschaft. Also, dass es ein paar Sachen mehr gibt oder nicht nur Mütter waren schwanger, so ein Buch, dass ich das Gefühl habe, es wird mehr besprochen und ich hoffe einfach, dass ich dazu noch was beitragen kann damit und auch halt so ein, ist ja schon ein sehr persönliches Ding irgendwie auch.
Ist das so? Ich bin mir gar nicht so sicher. Also letztlich, wenn du dann dein Kind hast, trägt das ja auch irgendwie die ganze Gesellschaft mit. Also kann man nicht drüber reden, ob ich das gut finde, dass du zum Beispiel Kinder bist. Also da habe ich halt überhaupt nicht den Anspruch dran. Mir ist das halt wirklich ein bisschen so, ich freue mich, wenn du eine gute Entscheidung triffst für dich, dass das passt. Aber ich frage mich, ob man nicht einfach auch, ob es nicht einfach okay ist, dass Leute sagen, hey, lass mal mitreden. So.
Ja, das denke
vielleicht
ich
ist das gut, ich weiß es nicht.
Auch, ich glaube, es ist eigentlich gut, das nicht immer nur in zweier Konstellationen auszuhandeln, sondern eben auch zu sagen, wenn ich das jetzt mit Freundinnen bespreche, Anouk hat auch gemeint, sie hat halt versucht, Freundinnen frühzeitig halt auch davon zu erzählen und so, weil das auf jeden Fall ja was mit den Beziehungen macht und auch wenn die sich dann entscheiden, hey, ja, aber dann haben wir vielleicht nicht mehr so viel gemeinsam. Und ich denke, das ist halt schon komisch, dass immer nur in zwei Beziehungen, wo es einfach viel mehr Menschen betrifft und ich habe halt schon eher so ein freundschaftszentriertes Leben und nicht ein liebesbeziehungszentriertes Leben bisher geführt. Und jetzt gerade diese Beziehung fühlt sich ja so krass ernst an und so. Und das war auch spannend gestern mit Caro rauszufinden, dass er mir mich sagt, nee, ich stelle mir das in einer Zweierbeziehung vor. Ich stelle mir vor, wir treffen die Entscheidung und dann können andere Leute vielleicht Patinnen sein oder so. Ja. Aber das ist zu anstrengend, wenn da noch eine dritte Person mitreden will. Und da musste ich auf jeden Fall, das arbeitet schon noch in mir, dass ich halt lang die Vorstellung hatte, okay, ich kriege das dann in meiner WG oder so. Und dann gibt es vielleicht noch zwei andere Leute, die haben Bock, einen Tag zu übernehmen. Und ich habe vielleicht die Hauptverantwortung. Oder also ich könnte mir halt so vieles vorstellen.
Ja,
und gleichzeitig habe ich das Gefühl, es ist so sauschwer, da eine Konstellation zu finden.
Das
weil
denke
wer
ich
will
auch.
Sich festlegen, außer in
letztlich
romantischen Beziehungen.
Ja, und es ist, glaube ich, auch irgendwo ist das ja auch einfach ein organisatorischer Aufwand, ein Kind großzuziehen. Da geht es ja gar nicht immer nur darum, dass das Kind auch genug Zärtlichkeit und Liebe und ein warmes Elternhaus wahrnimmt oder was weiß ich, sondern da geht es darum, dass ein Kind sauber gewaschen, gefüttert und warm angezogen ist. Das ist halt auch, ja genau, also das ist, glaube ich, dass da Betreuungsketten irgendwie stattfinden, dass das Kind nicht plötzlich mit 3 Jahren alleine sich Spaghetti kochen muss oder so. Also ich glaube, das ist vor allem erstmal organisatorisch richtig Aufwand. Und diese zwei Menschen, die quasi dieses Kind produziert haben oder sich halt dafür entschieden haben oder so, dass die da jetzt nicht einmal sagen können, weißt du was, ich wollte jetzt mal saufen gehen, ich bin dann jetzt mal raus, macht ihr mal. Das kann aber jetzt so eine Mitbewohnerin oder Mitbewohner, kann ja schon sagen, so, boah ey, Alissa, ich habe keinen Bock auf dein Kind aufzupassen, sorry. Also ich glaube,
trifft vorher halt auch Absprachen. Aber
also ich glaube eher, dass das dann Sachen sind, die sich ergeben, weil man im Zusammenleben merkt, ich möchte Verantwortung für dieses Kind übernehmen. Ich glaube nicht, also ich kann mir das schwer vorstellen, dass sich das so planen lässt, bevor es nicht so weit ist, weil ich glaube, was man halt nicht unterschätzen darf, sobald ein Kind da ist, verändert sich halt dein komplettes Leben. Und das dann von 3 oder 4 Beteiligten, ob die das dann alle aushalten. Und als Elternteil musst du das halt. Und da kann ich noch so einen Wisch vor unterschreiben und sagen, ich bin dabei, wenn ich dann das 3. Jahr in Folge nicht durchgeschlafen habe, kann es auch sein, dass ich sage, Entschuldigung, Leute, doch nicht.
Ist halt nicht cool. Ich habe die Hoffnung, dass sich dann die Leute, dadurch, dass sie irgendwie 3 oder 4 Leute sind, das mehr teilen können, dieses nicht durchschlafen.
Ja, ich meine, bei diesen 2 Freundinnen von mir, den Zwillingen, da ist das schon so, das ist fest eingeplant, 4 Tage die Woche da. Also sie wohnt nicht da, sie wohnt im Nachbarort und für sie ist auch ganz klar, sie kann gar nicht weit wegziehen. Ich hätte ja gerne, dass sie nach Hannover kommt. Aber da müsste quasi eine komplette 6-köpfige Familie mitziehen, weil das macht sie nicht. Sie sagt aber, sie ist wie ein Schichtplan. So, wenn dann da irgendwie zur Arbeit, dann muss das Kind dahin gebracht werden und dahin. Und dann ist sie 4 bis 5 Tage die Woche fest eingeplant. Krass. Und deswegen meine ich, sie ist quasi mit Mutter. Also ne, auch wenn sie jetzt Tante ist, aber das ist halt Tante Mimi und Tante Mimi ist immer da.
Und es gibt aber, also es gibt da einen Papa und eine Mama.
Ja, ja, aber die arbeiten auch beide und es sind halt 4 Kinder. Die sind halt deutlich in der Überzahl.
Und es ist ja, ich finde, man kann auch nicht überschätzen, dass die Kinder ja auch einen eigenen Willen haben, mit welchen Personen sie Zeit verbringen wollen.
Ja, stimmt.
Willst du noch irgendwas abschließend sagen, oder?
Ich will dich was fragen.
Oh.
Wenn du jetzt sagst, deine Meinung oder deine Haltung ändert sich immer ein bisschen mit den GesprächspartnerInnen. Hast du denn das Gefühl, dass du schon ein bisschen vorwärts gekommen bist? Du hast ja jetzt schon einige Gespräche geführt. Also, dass du quasi dieses Ziel, was du hattest, da für dich selber auch ein bisschen klarer zu kommen. Näherst du dich dem oder stellst du gerade fest, das ist zwar alles super spannend, aber du kommst nicht vom Fleck, so?
Wow, Katrin, das ist richtig eine gute Frage. Ich mache ja immer, ich habe immer danach so ein Fazit gemacht. Gestern habe ich es auch in der Anwesenheit von Caru gemacht. Das war irgendwie eine Katastrophe. Ich mache das heute Abend auch nochmal, dass ich nochmal so über unser Gespräch nachdenke und ein Fazit mache. Und ich glaube halt, ich komme ein bisschen mehr darauf, welche Fragen sind für mich wichtig, geklärt zu haben auf jeden Fall. Und was kann ich mir auch vorstellen und was nicht? Und wo sind die Haken an verschiedenen Konstellationen auch? Und da habe ich schon das Gefühl, weiterzukommen. Auch, aber so, dass ich das Gefühl habe, ich komme jetzt hier zu einer Entscheidung in den nächsten 3 Monaten, habe ich, um ehrlich zu sein, noch nicht, weil ich so stark immer auch mitfühle mit der Person, mit der ich rede. Ja.
Aber sprichst du auch noch mit mehr Leuten mit Kindern? Also außer jetzt mit deiner Mutter, kommen da noch ein paar Leute, die positiver auf dich einwirken als ich zum Beispiel?
Meine, Anouk war ja auch total pro Kinder, die jetzt gerade in der Familienplanung ist. Und ich weiß noch eine Person, mit der ich auf jeden Fall sprechen möchte, auch nochmal so, ich fände voll spannend mit einer Konstellation, die mehr als 2 Bezugspersonen haben. Aber es gibt so viele Konstellationen, die ich noch spannend finde.
So, jetzt ist Katrin gerade wieder gegangen. Ja, Fazit zu dem Gespräch mit Katrin. Ich glaube, ich habe Bewunderung dafür, dass sie sich so klar ist in ihrer Entscheidung und auch vielleicht ein bisschen sowas wie Neid darauf, dass sie es einfach so klar hat und auch schon so lange sich da so sicher ist und gar nicht darüber nachdenkt, außer wenn es von außen an sie rangetragen wird, weil sie es einfach weiß, dass sie keine Kinder selber bekommen möchte. Und es war für mich so klar, wie sie auch darauf reagiert hat, auf meine Fragen zu, findest du es nicht spannend, schwanger zu sein mit, nee, bloß nicht. Und ich merke, das ist bei mir anders. Ich finde das interessant. Und ich habe das Gefühl, da, wenn so eine Entscheidung halt klar ist, dann ist so ein Umgang mit dem Lebens- und der Lebenszeit irgendwie auch leichter. Also sowohl auch, wenn ich die Entscheidung klar hätte, ich möchte es, wenn ich die Entscheidung klar hätte, ich möchte es nicht, würde ich mir nicht mehr so viel Gedanken darum machen. Oder ich schätze mal, dass nicht mehr ganz so viele Gedanken darüber wären, dass ich jetzt 31 bin und älter werde und auch, wo ich wohne und wie ich wohne und wie ich zwischenmenschliche Beziehungen führe. Diese vielleicht doch auch Suche, nach wem mit der Person es potenziell möglich wäre, ein Projektkind zu haben. Projekt hört sich auch ein bisschen, ist ja irgendwie auch ein Projekt. Ja, was ich auch gut finde an dem Gespräch mit Katrin ist, dass mir ins Gedächtnis zurückgerufen würde, dass es auch wirklich einfach leicht ist, mit anderen Kindern in Kontakt zu kommen in meinem Wohnprojekt, wie einfach ich mit so vielen Kindern hätte täglich spielen können und es zum Teil auch gemacht habe. Und nur weil ich jetzt gerade alleine wohne, kann ich das auch wieder ändern. Und wenn ich Lust habe, da auch mehr eine verantwortliche Rolle einnehmen, ich glaube, da würde ich schnell Menschen finden, die Lust hätten, dass ich da auf eine Art mit dabei bin. Und ich glaube, es ist wie bei den anderen Gesprächen auch. Katrin hat mich ja auch gefragt, ob ich weitergekommen bin. Ich glaube, dass jedes Gespräch mich auf eine Art weiterbringt. Ich merke auch, wie ich gerade wieder voll bei Katrin bin und wie ich auch schon während dem Gespräch immer so, ja, genau. Und das aber bei Caru gestern auch hatte und bei Anouk auch mit dem, ja, genau, stimmt, so kann man es auch sehen. Und da stelle ich auch wieder fest, wie unklar ich in Bezug darauf bin. Ja. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt.